Guten Morgen. Noch nicht alle begrüßen können. Noch einmal von dieser Stelle aus. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Unser großer Gott und Vater, dir sagen wir Danke dafür, dass du uns dein Wort schenkst, dass du uns diesen großartigen Schatz gegeben hast. Danke, dass wir so davon profitieren dürfen. Wir preisen dich dafür. Bitte gib du uns jetzt gute Gedanken, dass dein Wort und dein Name und du selbst in unseren Herzen groß wirst und dass wir dich anschauen dürfen in deiner Herrlichkeit, dass wir aber auch lernen dürfen, wie wir als Christen leben können. Bitte gib mir die richtigen Worte, sie weiterzugeben und uns allen einen wachen Verstand und ein aufmerksames Herz, dass wir durch dich verändert werden dürfen. Hab Dank für diese Gelegenheit. Amen. Ja, ich gebe euch ja immer Gottes Wort weiter, wenn ich hier vorne stehe und frage mich aber ja doch, ob ich nicht eigentlich derjenige bin, der davon am meisten profitiert. Denn ich habe das ja vorher gelesen und vorbereitet und vieles verworfen, was ich euch schon gar nicht mehr erzähle, was aber natürlich trotzdem spannend war. Und insofern kommen wir heute zu einem sehr spannenden Thema in der Fortsetzung des Korintherbriefs, einen Text, über den ich bisher immer so drüber hinweggelesen habe, bei dem ich auch gar nicht damit gerechnet hätte, dass man da überhaupt irgendwas Spannendes rausholen kann. Aber wenn man sich dann die Texte ein bisschen intensiver anschaut, dann ist es doch erstaunlich, was da so alles drin steckt. Und heute soll es weitergehen im ersten Korintherbrief im Kapitel 16 ab Vers 5 bis 12. Paulus auf Reisen. Kommen wir zunächst zum Text. Da oben ist ein Bild von Korinth, wie es heute aussieht, touristisch erschlossen. Damals sah es aber wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus. 1. Korinther 16, ab Vers 5. Allerdings werde ich, ehe ich euch besuche, durch Mazedonien reisen. Ich habe jedoch nicht vor, mich dort länger aufzuhalten. Bei euch hingegen werde ich, wenn irgend möglich, eine Zeit lang bleiben. Vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach kann ich die Reise dann, was auch immer mein nächstes Ziel sein wird, mit eurer Unterstützung fortsetzen. Ich könnte es zwar so einrichten, dass ich gerade jetzt zu euch komme, aber das möchte ich nicht, weil es mir nur einen kurzen Besuch erlauben würde. Vielmehr hoffe ich, wenn der Herr es mir möglich macht, eine längere Zeit bei euch zu verbringen. Außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben, denn hier haben sich mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb noch nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt. Wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen. Denn er tut wie ich die Arbeit, die der Herr uns zugewiesen hat. Niemand soll ihn geringschätzig behandeln, und wenn er dann wieder aufbricht, verseht ihn mit allem, was er für seine Rückreise braucht, und verabschiedet ihn mit dem Friedensgruß. Ich warte sehnsüchtig auf ihn und auf die Brüder, die mit ihm gereist sind. Was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn eindringlich gebeten, sich den Brüdern anzuschließen, die inzwischen auf dem Weg zu euch sind, aber er war entschieden dagegen, euch zum jetzigen Zeitpunkt zu besuchen. Er wird jedoch kommen, sobald sich ihm eine günstige Gelegenheit bietet. Ja, hier geht es also um Reisepläne. Und wenn wir gemeinsam über Reisepläne nachdenken, dann ist es natürlich das Anschaulichste, sich das mal anhand einer Karte etwas näher anzusehen. Deswegen habe ich mal eine mitgebracht von der dritten Missionsreise des Paulus. Und er schreibt ja hier davon, dass er in Ephesus ist, also da in der Nähe von Milet. Von Antiochia nach Ephesus ist er gereist und spricht dann davon, dass er weiterreisen möchte. Die Abfassung seines Briefes war vermutlich etwa 53 oder 54 nach Christus, vermutlich gegen Ende des Aufenthalts in Ephesus. Das kann man ja alles nicht so ganz hundertprozentig sagen, aber wenn man das so versucht zu rekonstruieren, hatte ich etwas intensiver auch schon erzählt am 27.09.2015. Da haben wir gestartet mit dieser Reihe über den ersten Korintherbrief und da hatte ich so eine Einführung gemacht, den so ein bisschen eingegliedert. Lange her, 2015, habe ich selber gestaunt, hätte ich nicht erwartet. Jetzt sind wir im letzten Kapitel des ersten Korintherbriefes und er spricht über seine Reisepläne im Vers 5. Allerdings werde ich, ehe ich euch besuche, durch Mazedonien reisen. Also da oben lang, wo dann der rote Pfeil lang geht. Der rote Pfeil ist quasi die Hinrichtung auf der Reise und der blaue Pfeil dann später die Rückreise. Er ist dann also nach Jerusalem zurückgereist und ist aber nicht von Ephesus direkt übers Wasser nach Korinth gegangen, sondern obenrum über Mazedonien. Die Begriffe entsprechen nicht mehr so ganz den heutigen Bereichen. Ne? Also die drei wesentlichen, die hier vorkommen, sind einmal Asien und Mazedonien und Achaia. Das sind also die beiden oder die drei Bereiche, um die es heute geht. Und das waren damals römische Provinzen. Die gibt es heute immer noch so, aber nur so etwa an der gleichen Stelle und ein bisschen verschoben. Aber ich erzähle dann immer, wo wir uns gerade befinden. Und Paulus schreibt jetzt eben einen Brief an die Korinther, die versucht haben, ihn unter Druck zu setzen. Im 1. Korinther 4, in den Versen 18 bis 21, haben wir schon gelesen, einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Also die Korinther haben ihn unter Druck gesetzt und haben gesagt, Paulus, Mensch, warum kommst du denn nicht mal bei uns vorbei? Und darauf geht er hier ein und sagt, naja, er wollte eigentlich nicht ganz kurz nur eben vorbeikommen, sondern etwas länger bleiben und hat sich aber vorgenommen, vorher noch durch Mazedonien zu reisen und dort nach dem Rechten zu sehen. Paulus reagiert hier auf diese Anschuldigungen und Anforderungen mit Transparenz und erzählt seine Planung. Was können wir jetzt aus einem solchen Reisebericht lernen? Klar ging es damals darum, den Korinthern mitzuteilen, was bald passieren würde. Das ist für heute für uns nicht mehr ganz so spannend, aber trotzdem stellt sich ja die Frage, was können wir eigentlich von diesem Text ableiten? Nun, und er gibt uns einen Einblick in den alltäglichen Dienst, den Paulus verrichtet hat. Und deswegen habe ich das Ganze heute mal unter die Überschrift gestellt, alltäglicher Gottesdienst. Alltäglicher Gottesdienst, also wir benutzen ja in unserem heutigen Sprachgebrauch manchmal, manche von uns, diesen Begriff Gottesdienst auch für die Treffen, die am Sonntag stattfinden. Das ist aber ja eigentlich gar nicht das, was er ursprünglich meint, sondern wenn wir im Römer 12 lesen, was unser vernünftiger Gottesdienst sein soll, dann geht es da um das ganze Leben, also um den alltäglichen Gottesdienst, um den Dienst für Gott im alltäglichen Leben. Und Paulus hat hier Pläne berichtet und hat berichtet, was er so tut. Und wenn wir da uns das jetzt näher anschauen, können wir eine ganze Menge dafür ableiten für unseren alltäglichen Gottesdienst. Ich habe mal vier Aspekte abgeleitet und das in vier Punkte aufgegliedert, unseren Text für heute. Also zunächst zum Überblick über diese vier Punkte. Punkt 1, Planung. Punkt 2, Flexibilität. Punkt 3, Widerstand. Und Punkt 4, Zusammenarbeit. Ja, Paulus schreibt zunächst als Reaktion auf wahrscheinlich einen Brief der Korinther etwas über seine Reisepläne. Also Punkt 1, die Planung. Wenn Paulus über seine Pläne schreibt, dann macht das ja zunächst einmal eine Sache deutlich. Paulus hat einen Plan. Ich habe lese in der Vorbereitung ab und an auch mal Kommentare und habe dann in einem Kommentar gelesen, Paulus habe eine Vision gehabt. Ich muss dann immer an den Altkanzler Helmut Schmidt denken, der gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Nun, das stimmt natürlich für Christen nur bedingt, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig an dieser Stelle, dass wir das sauber abgrenzen. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache sagt zum Thema Vision, dass das ursprünglich in der Sprache der Mystik verwendet wurde, dieser Begriff. Meister Eckhart, Seuse. Und eine übernatürliche Erscheinung beschreibt, die als religiöse Erleuchtung aufgenommen wird. Inzwischen gibt es ja eine Begriffsverschiebung. Also man spricht ja inzwischen auch vom Zukunftsvisionär, also jemandem, der großartige Ideen für die Zukunft hat. Und insofern kann man ja vielleicht sagen, Visionen wären dann sowas Ähnliches wie Planungen. Aber Vision meint eben auch noch etwas anderes. Und wenn wir das klar abgrenzen, dann habe ich den Eindruck, nach dem, was Paulus hier schreibt, er hat dieses Mal keine Vision an anderer Stelle, aber schon, nämlich auf seiner zweiten Missionsreise. Dort lesen wir im Apostelgeschichte 16, Vers 9, ich lese mal des Zusammenhangs wegen die Verse 6 bis 10. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab, und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, »Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!« Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das war auf der zweiten Missionsreise und wird uns hier berichtet als ein außergewöhnliches Ereignis. Und ich denke, wir sollten das auch so betrachten. Und interessanterweise, trotz dieser Vision, diesem Gesicht, das Paulus gehabt hat, gab es noch Interpretationsspielraum oder die Notwendigkeit einer Interpretation. Es hieß ja hier, daraus schlossen wir, dass wir wohl nach Mazedonien reisen sollten. Also es war jetzt nicht so, dass Gott dem Paulus einen Projektstrukturplan in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier erstens, zweitens, drittens und das sind die Zeitfenster und die Abhängigkeiten und so weiter, sondern selbst da gab es Bedarf für Interpretationen. Nun ist Paulus aber auf der dritten Missionsreise und von einer Offenbarung, von einer Vision lesen wir hier nichts mehr. Weder in unserem Text von heute noch in der Apostelgeschichte. Da heißt es in Apostelgeschichte 19, Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Paulus macht hier jetzt also eine Planung. Und diese Planung macht er im Geist, so wie alles, was auch immer wir tun, im Namen des Herrn Jesus passieren sollte. Also alles, was wir tun, sollten wir im Geist tun. Und hier gab es aber scheinbar keine besondere Offenbarung. Und deswegen würde ich an dieser Stelle lieber von Planung und nicht von Vision sprechen, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Und Achaia ist eben der Bereich, in dem Korinth liegt. Also wenn er Achaia durchzogen haben möchte, dann kommt er eben da auch in Korinth vorbei, bevor er dann weiter nach Jerusalem reist, so wie wir das eben auf der Karte gesehen haben. Und dann will er dort bleiben. Vers 6, bei euch hingegen werde ich, wenn irgend möglich, eine Zeit lang bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach kann ich die Reise dann, was auch immer mein nächstes Ziel sein wird, mit eurer Unterstützung fortsetzen, schreibt Paulus an die Korinther. Paulus hatte also konkrete Ziele. Er hatte ein übergeordnetes Ziel, das ihn antrieb. Davon schreibt er im 1. Korinther 9, Vers 19 beispielsweise oder auch noch an vielen anderen Stellen. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Damit ich so viele wie möglich gewinne. Das war also scheinbar sein Ziel, sein übergeordnetes Ziel. Und er hatte hier aber auch weitere Überlegungen angestellt und ganz konkret weitergeplant und hat überlegt, na, er muss irgendwo überwintern und kann im Winter eben nicht reisen. Das sind so die ganz natürlichen Überlegungen, die man bei Reisen eben annehmen muss oder bedenken muss. Und er hat sich auch überlegt, dass es wahrscheinlich reicht, durch Mazedonien kurz durchzureisen, einmal nach dem Rechten zu sehen, zu schauen, ob es den Gemeinden gut geht. Und nachdem er den Brief von den Korinthern bekommen hat, war ihm schon klar, da ist es erforderlich, etwas mehr Zeit zu investieren, um das alles gerade zu biegen, was da gerade schief geht. Das hat er also geplant und mit dem Ganzen auch sich Gedanken gemacht über die Ressourcen, die ihm zur Verfügung stehen. Die Überwinterung hatten wir schon und auch die Möglichkeiten, in denen er sich im Moment befindet, in Ephesus, haben eine Rolle gespielt, denn er schreibt davon, dass in Ephesus noch eine offene Tür, heißt es in der Elberfelder Übersetzung, ist oder eben eine Möglichkeit. Der Widersacher sind viele oder es gibt viele Gegner in der Übersetzung, die ich vorgelesen habe. Das hat er alles mit berücksichtigt und weiß auch, dass er weitere Unterstützung benötigt, um dann über die Korinther hinaus weiterzureisen und schreibt ihnen, dass er gerne diese Unterstützung in Anspruch nehmen wollen würde, wohl nicht in Form von Geld, denn er hat ja sehr betont, dass er von den Korinthern eben gerade kein Geld genommen hat, aber vielleicht dadurch, dass Brüder aus Korinth ihn begleiten, vielleicht auch durch geistliche Dinge, vielleicht auch durch andere Ausrüstung, ich weiß es nicht genau. Vor allem aber, und das finde ich interessant, hat er sich die Zeit genommen, dafür zu planen. Das passiert ja nicht von alleine, sondern ich muss mir auch immer wieder Zeit nehmen, zu planen, die Pläne vielleicht anzupassen, zu korrigieren, zu reflektieren. Und das fällt manchmal schwer, das in den Alltag vernünftig mit unterzubringen. Denn wir leben ja heute in einer Zerstreuungsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob das damals anders war. Da gab es noch kein Fernsehen und kein Internet zu Paulus Zeiten. Ob der Satan da andere Möglichkeiten zur Zerstreuung gefunden hat, ich vermute es mal. Aber in unserer heutigen Zeit versucht natürlich der Satan uns mit allem möglichen unsinnigen Zeugs zu beschäftigen, zu zerstreuen, um eben zu verhindern, dass wir uns hinsetzen und einmal reflektieren und eine vernünftige Planung machen. Paulus ist hier unser Vorbild und macht sich Gedanken, lässt sich nicht nur einfach von den Ereignissen treiben, das wäre ja die Alternative, jeden Morgen aufzustehen und zu gucken, was ist heute und dann lässt man sich halt so treiben, guckt mal, was so passiert, sondern er macht einen Plan und macht diesen Plan außerdem noch transparent gegenüber den Korinthern, sagt er ganz offen, was er plant, was er vorhat und macht daraus kein Rätselraten oder kein Lass dich überraschen. Warum ist das bedeutsam? Nun, das ist ja tatsächlich bei Gott anders. Gottes Pläne kennen wir nicht. Soweit der Himmel höher ist als die Erde, sind Gottes Gedanken höher als unsere Gedanken. Wir würden die Pläne Gottes gar nicht verstehen. Das bedeutet aber natürlich auf der anderen Seite deswegen noch lange nicht, dass wir untereinander auch so miteinander umgehen sollten, sondern als Geschwister, denke ich, können wir schon transparent miteinander umgehen und so wie Paulus das hier macht, die Pläne eben auch einfach offenlegen. Brauchen da also jetzt nicht irgendwie ein Rätselraten mit anfangen. Und eine Sache finde ich auch noch bemerkenswert. Paulus legt hier Rechenschaft ab vor Gott und nicht vor Menschen. Ganz bewusst lässt er sich eben nicht von den Korinthern unter Druck setzen, die schon sagen, Mensch, Paulus, kommst du nicht auch mal bei uns vorbei? Sondern hat seine Planung, die er im Geist, also vor Gott, so durchgeführt hat und teilt die den Korinthern mit und setzt es eben durch, lässt sich also nicht von Menschen unter Druck setzen. Der Zwang, von dem Paulus spricht, der kam vom Gott in 1. Korinther 6, Vers 19, nicht von Menschen. Ja, so hatte Paulus also sich genau einen Plan überlegt, aber dieser Plan war nicht in Stein gemeißelt. Lesen wir noch einmal die Verse 5 bis 7. Allerdings werde ich, ehe ich euch besuche, durch Mazedonien reisen. Ich habe jedoch nicht vor, mich dort länger aufzuhalten. Bei euch hingegen werde ich, wenn irgend möglich, eine Zeit lang bleiben, vielleicht sogar den ganzen Winter über. Danach kann ich die Reise dann, was auch immer mein nächstes Ziel sein wird, mit eurer Unterstützung fortsetzen. Ich könnte es zwar so einrichten, dass ich gerade jetzt zu euch komme, aber das möchte ich nicht, weil es mir nur einen kurzen Besuch erlauben würde. Vielmehr hoffe ich, wenn der Herr es mir möglich macht, eine längere Zeit bei euch zu verbringen. Also Paulus beschreibt hier seinen Plan sehr vorsichtig. Vielleicht überwintern, wenn der Herr es erlaubt, in Vers 7. Er rechnet also damit, dass der Herr vielleicht andere, abweichende Pläne hat. Das hat mich spontan an den bekannten Vers aus den Sprüchen erinnert, Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Obacht, das führt aber jetzt bei Paulus nicht dazu, dass er keine Pläne macht. Könnte man jetzt ja überlegen, wenn es da also einen Konflikt gibt zwischen Gottes und den menschlichen Plänen, dass man dann vielleicht sagt als Mensch, na, ich plane gar nichts mehr. Das ist hier gerade nicht die Reaktion von Paulus, sondern er hat trotzdem einen Plan, aber bleibt dabei flexibel und kalkuliert mit ein, dass der Herr vielleicht doch andere Gedanken und andere Pläne haben könnte. Vielleicht kann man das vergleichen mit Kindern, die noch nicht alles verstehen können, sich aber trotzdem ja vieles schon überlegen und wir Erwachsene wissen manchmal mehr, verstehen manchmal mehr und sagen den Kindern aber ja auch nicht immer das ganze Komplizierte mit allen Einzelheiten, das würden die ja gar nicht verstehen. Da, wo ich arbeite, nennt man das didaktische Reduktion, also ein Problem so verkleinern, dass eben auch Kinder das verstehen können. Und der Unterschied zwischen Gott und uns, na, der ist ja nun noch deutlich größer als der zwischen Kindern und Erwachsenen. Ich hatte den Vers eben schon aus dem Kopf zitiert. Hier ist er auch nochmal abgedruckt aus Jesaja 55, Vers 9. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken, spricht hier der Herr. Das ist doch ein etwas größerer Unterschied als zwischen Kindern und Erwachsenen. Vielleicht ist es auch vergleichbar mit einem Chef. Der Chef, der gibt ja einen Auftrag und dann sollen wir in der Regel als Mitarbeiter diesen Auftrag eigenverantwortlich erledigen. Und auch dazu gehört ganz oft, dass man plant und sich überlegt, in welcher Reihenfolge man das alles bearbeitet. Und trotzdem kann es sein, dass plötzlich mitten rein der Chef kommt und sagt, Alarm, Alarm, wir haben ein großes Problem, müssen alles über den Haufen schmeißen und was Neues machen. Der Chef hat den Überblick über das Ganze und wenn der dann kommt und sagt, die Pläne müssen geändert werden, dann müssen sie eben geändert werden und die Planänderung ist erforderlich. Oder vielleicht ist es auch vergleichbar mit dem Schachspiel. Da macht man sich ja auch einen Plan und überlegt vorher, welche Züge zum Sieg führen. Aber dann kann das ja auch sein, dass der Gegner dann irgendwelche Züge macht, die das torpedieren. Und dass man dann auf die Züge des Gegners reagieren und deswegen seinen Plan ändern muss. Und so geht ja auch der Satan umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und versucht natürlich, die Pläne zu vereiteln. Auch wenn das sehr schwer fällt, also mir fällt es jedenfalls schwer. Wir sollten Planänderungen nicht als Rückschläge begreifen, sondern als Korrekturen eines liebenden Vaters. Und da ist der Glaube gefragt. Glauben wir, dass Gott uns liebt und dass er mit den Dingen, die er uns zumutet oder mitteilt als Planänderung oder vielleicht, wenn er uns in bestimmte Situationen hineinführt, wo Planänderungen erforderlich sind, glauben wir dann, dass Gott es immer noch gut mit uns meint, dass es Gnade ist, wie Peter das heute vorgelesen hat, wenn wir Gutes tun und dafür leiden, das ist schwer zu glauben und schwer im Alltag umzusetzen. Lernen ist mühsam und natürlich leiden wir auch unter der Mühseligkeit dieser Welt, wenn der Gegner die Pläne vereitelt. Aber das ist ja eigentlich gerade der Grund, warum ich Christ geworden bin, weil ich erkannt habe, dass diese Welt von der Sünde total kaputt gemacht worden ist. Dass die Welt und vor allem wir Menschen, dass wir völlig verloren sind in der Sünde und dass nur Christus uns retten kann. Und das ist ja auch der Grund, warum unsere Pläne nie hundertprozentig sind und warum unsere Pläne immer lückenhaft und fehlerhaft bleiben. Nur Gott kann uns retten und kann dafür sorgen, dass diese Pläne eben aufgehen, dass sie gut werden. Und das ist die rettende Botschaft, die Paulus hier ja auch motiviert hat, zu den Menschen zu gehen und sie den Menschen weiterzugeben. Und das hat ihn motiviert, auf seine Reisen zu gehen und hat ihn motiviert, selbst schwierige Dinge in Kauf zu nehmen und mit einzuplanen. Im 2. Korinther 1, Vers 8 schreibt Paulus dann später an die Korinther, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnisse, die uns in Asien widerfahren sind, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Und Asien ist hier der Bereich, in dem Ephesus liegt, ne? Also das, wo er quasi jetzt ist, wo er den Brief wahrscheinlich geschrieben hat und wo er auf jeden Fall geschrieben hat, dass es dort viele Gegner, viele Widersacher gibt, angesichts der offenen Tür, die er dort vorgefunden hat. Also insofern hat es da große Schwierigkeiten gegeben. Angenehm war das nicht. Ich glaube aber, dass Widerstand sich viel leichter ertragen lässt, wenn wir ihn einplanen, als wenn er uns plötzlich überkommt. Also wenn wir ihn einplanen und damit rechnen, dass es Widerstand geben wird, dann lässt er sich viel leichter ertragen. In der Apostelgeschichte können wir ziemlich viel darüber lesen, was da genau konkret passiert. Das wollen wir jetzt nicht machen, das würde heute zu weit führen. Interessant finde ich aber, wie Paulus das hier zusammenfasst. Und wir sind im Grunde schon im nächsten Punkt. Widerstand. Ich lese nochmal die Verse 8 und 9. Außerdem habe ich vor, noch bis Pfingsten in Ephesus zu bleiben, denn hier haben sich mir große und vielversprechende Möglichkeiten eröffnet. Meine Anwesenheit in dieser Stadt ist auch deshalb noch nötig, weil es zahlreiche Gegner gibt. Oder noch einmal in der Elberfelder Übersetzung, die Verse 8 und 9. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden und der Widersacher sind viele. Also, bisher haben wir gesehen, Paulus hat geplant, scheinbar ohne Vision, aber mit ganz klaren Zielen. Er rechnet mit Planänderungen, er bleibt also flexibel. Und hier ist jetzt der Widerstand eine interessante Begleiterscheinung einer offenen Tür. Und wir sollten als Christen nicht der Versuchung erliegen, den Weg des geringsten Widerstands zu wählen. Das ist ja immer die Frage, wenn wir überlegen, was sollen wir morgen tun, wenn wir planen, dann ist es ja naheliegend zu sagen, na, wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Da haben wir am wenigsten Gegenwind. Da gibt es am wenigsten Leute, die uns schaden können. Das tut Paulus hier nicht. Sondern im Gegenteil, er argumentiert und sagt, er muss noch in Ephesus bleiben, weil da so viel Gegenwind ist und weil dort eben trotzdem auch eine offene Tür ist. Also wenn es eine offene Tür gibt, dann wird der Satan nicht schlafen. Dann wird er auch dort sein und versuchen, alles zu tun, dass wir diese offene Tür nicht nutzen. Und das führt zu Widerstand. Jesus findet da sehr drastische Worte. Glückselig seid ihr, heißt es in Matthäus 5, Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Oder Paulus formuliert gegenüber Timotheus auch recht rigoros: Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Mit anderen Worten, der Widerstand ist prophezeit, der ist klar, den sehen wir quasi, den können wir mit einplanen. Und es hilft wahrscheinlich, genau das auch zu tun. Und Angst vor Widerstand haben wir bestimmt. Aber es ist kein gutes Kriterium für die Planung. Ich reiß mich nicht darum, mit dem Lehrer aus Frankreich zu tauschen, der im Unterricht Mohammed-Karikaturen behandelt hat und jetzt ist er tot. Und wenn wir sagen, niemand kommt zum Vater als nur durch Christus, dann ist das eine mindestens ebenso große Provokation wie das Behandeln von Mohammed-Karikaturen gegenüber bestimmten Volksgruppen, die anders glauben. Matthäus 10, Vers 16 sagt Jesus: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Und mein Eindruck ist, Paulus bekommt das hier eigentlich ganz gut hin. Er stellt sich nicht unnötig in die Schusslinie und sagt nicht, hier bin ich, könnt mich steinigen oder was auch immer. Aber er hat auch keine Angst vor Widerständen und ist bereit, die in Kauf zu nehmen, um sein Ziel zu erreichen und ist sich auch dessen bewusst, dass Widerstände kommen werden und dass der Widerstände viele sein können, wenn das Werk erfolgreich ist. Das kennen wir im Grunde alles bekanntes Zeug. Aber bei wem von euch ist das schon zu einer Gewohnheit geworden? Also, niemand verlässt gerne seine Komfortzone. Ich ja auch nicht. Aber wer von euch hat denn einen Plan, in der nächsten Zeit für das Reich Gottes, für das Werk, auch mal die Komfortzone zu verlassen, um einen Dienst zu tun. Wer hat sowas geplant? Ich hoffe, jetzt haben sich nicht alle gemeldet, auf die das zutrifft. Das war sehr zaghaft. Eigentlich ist das ja auch in Predigten nicht unbedingt üblich, solche Fragen zu stellen. Ich hoffe, viele unter uns haben solche Pläne, aber die kommen eben nicht von alleine. Die fallen nicht vom Himmel, sondern die müssen wir tatsächlich erstellen und planen. Und das betrifft natürlich zunächst jeden Einzelnen. Es ist die Verantwortung jedes Einzelnen, solche Pläne für das eigene Leben zu machen. Aber wir sind natürlich nicht allein auf dieser Welt, sondern es geht im alltäglichen Gottesdienst natürlich um ein Miteinander, um eine Zusammenarbeit. Ich lese die Verse 10 bis 12. Wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen, denn er tut wie ich die Arbeit, die der Herr uns zugewiesen hat. Niemand soll ihn geringschätzig behandeln, und wenn er dann wieder aufbricht, verseht ihn mit allem, was er für seine Rückreise braucht, und verabschiedet ihn mit dem Friedensgruß: Ich warte sehnsüchtig auf ihn und auf die Brüder, die mit ihm gereist sind. Was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn eindringlich gebeten, sich den Brüdern anzuschließen, die inzwischen auf dem Weg zu euch sind, aber er war entschieden dagegen, euch zum jetzigen Zeitpunkt zu besuchen. Er wird jedoch kommen, sobald sich ihm eine günstige Gelegenheit bietet. Also nicht einer gegen den anderen, sondern gemeinsam für Gott. Wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen, schlägt Paulus hier vor. Im Übrigen ist ja nicht ganz klar, wer den Brief überbracht hat. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass hier gemeint ist, dass Timotheus auch diesen Brief überbracht hat und dann eben gekommen ist. Könnte aber auch sein, dass der Brief vielleicht auf dem Seeweg auf einer schnelleren Route überbracht worden ist und Timotheus dann später dazu kam und so quasi als Empfehlungsschreiben schon eine Ankündigung vorauskam, dass sie mit Timotheus dann gut umgehen sollen, wenn er denn dann kommt. Also, wir arbeiten zusammen und dessen sollten wir uns natürlich auch bei der Planung bewusst sein, denn sonst machen wir uns gegenseitig das Leben schwer. Und ja, wir machen uns gegenseitig das Leben schwer. Wir haben uns auch in der Vergangenheit gegenseitig das Leben schwer gemacht. Erst recht in diesen Corona-Zeiten gab es viele Auseinandersetzungen, die viele Kräfte gekostet haben. Unsicherheiten bringen natürlich Schwierigkeiten auch im Miteinander mit und führen natürlich dazu, dass es uns schwerfällt, auch an die anderen zu denken. Also bitte, bitte lasst uns, wenn wir planen, auch an die anderen Geschwister denken und den Mitgeschwistern das Leben doch nicht schwer machen. So wie Paulus das hier auch den Korinthern empfiehlt. Stattdessen sagt Paulus, sie sollen Timotheus versorgen mit allem, was er braucht und ihn auch ausstatten für die Rückreise. Und manchmal hat jemand auch andere Pläne als ich. So wie hier zum Beispiel Apollos scheinbar ganz andere Pläne hatte als Paulus. Paulus hat gesagt, na komm Apollos, du musst jetzt bitte mal zu den Korinthern und da zusehen, dass das da ein bisschen weiterkommt. Ich kann gerade nicht. Apollos hatte da aber eine andere Auffassung. Er war entschieden dagegen. Und Paulus respektiert das. Und damit sind wir wieder bei diesem Punkt, dass natürlich jeder seinem Herrn steht und fällt in seiner Planung. Wir können uns gegenseitig helfen. Und ich freue mich auch immer, wenn mir jemand hilft und mich auf Dinge hinweist. Aber das ist auch alles. Dann müssen wir am Ende natürlich auch respektieren, wenn der Herr vielleicht einem anderen Bruder oder einer anderen Schwester einen anderen Plan aufs Herz gelegt hat, der nicht mit dem übereinstimmt, den ich vielleicht gerade habe. Über allem steht zum Beispiel das Wort, was Paulus an die Philipper geschrieben hat. Da ist es schön zusammengefasst, Philipper 2, Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Ich fasse zusammen. Planung ist nützlich oder sogar erforderlich. Sie kostet Zeit, sie kommt nicht von alleine. Wir sollten trotz Planung flexibel bleiben und auf Umstände und auf den Willen Gottes Rücksicht nehmen und darauf gegebenenfalls reagieren. Und wir sollten uns nicht motivieren lassen von der Angst vor Widerstand. Widerstand wird kommen. Wir sollten ihn nicht fürchten, sondern besser versuchen, ihn in unsere Planung zu integrieren, denn er ist uns verheißen. Und wir sollten berücksichtigen, dass es nicht nur um uns selbst geht, sondern dass wir gemeinsam dienen in der Gemeinde als der Leib des Herrn. Möge der Herr Gnade schenken, dass jeder von uns am Ende der kommenden Woche einen solchen Plan hat für den Dienst im Reich, vielleicht auch mit der Möglichkeit, die Komfortzone einmal zu verlassen, um ein Werk für den Herrn tun zu können. Amen.